Herzlich willkommen zu Berufung.
Der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
Von und mit Franziska Spenner
und Benjamin Schwarz. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Hallo, Benjamin. Ich habe heute richtig Bock auf die Aufnahme.
Ja, man hört es dir eigentlich an. Irgendwie. Ich habe den Eindruck, man hört es dir an. Aber zunächst mal auch von mir. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo, liebe Franzi. Ich freue mich, denn ich habe wirklich Bock auf die Aufnahme.
Was heißt denn jetzt, dass ich keine Lust habe? Du hast doch gerade gesagt, man hört mir an, dass ich Bock habe.
Ja, eben, das hört man dir nicht an, dass du Bock hast.
Ja, das war jetzt schon wieder Sarkasmus und Ironie und das versteht auch nicht jeder.
Richtig.
So, Benni, unser Thema ist natürlich eindeutig. Wir wollen heute über Kommunikation sprechen. Und zwar Kommunikation als Wirkmittel im Beruf, in der Arbeitswelt und Gesellschaft. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, lieber Benjamin, natürlich habe ich absolut Lust. Jetzt habe ich auch direkt wieder meine Pose verändert. Mein Kinn stützt nicht mehr auf meine Hand auf. Mein Kopf kann sich wieder selbst tragen und ich bin voll drin. Ich habe gleich mal so eine Frage an dich. Und zwar, würdest du sagen, du bist ein Mensch, der gut kommunizieren kann?
Darauf kann ich direkt antworten, dass das eine Frage der Situation ist. Also Kommunikation ist eine Frage von Sender und Empfänger.
Mhm.
Ja, das bedeutet erstmal, man muss dieselbe Sprache sprechen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und selbst wenn man dieselbe Sprache spricht, heißt es eben nicht, dass man sich immer versteht. Und das ist eben dann auch eine Frage von, in welchem Umfeld bewege ich mich, welche Erfahrung bringt mein Gegenüber mit und kann es bestimmte Insider, um es mal so zu formulieren, Kommunikationsinsider, auch verstehen. Und deswegen bin ich manchmal gut im Kommunizieren und manchmal eben nicht so gut.
Ich finde das sehr interessant, was du eben gesagt hast. Man muss wortwörtlich dieselbe Sprache sprechen. Damit gehst du ja sehr auf den verbalen Aspekt der Kommunikation ein. Kommunikation bezieht sich ja aber auf verschiedene Ebenen, denn auch auf das paraverbale Kommunizieren und auf das nonverbale Kommunizieren. Und dafür muss ich nicht unbedingt eine und dieselbe Sprache sprechen.
Ja, wobei, wenn ich sage, man muss dieselbe Sprache sprechen, das war schon in meiner Einführung natürlich tatsächlich auf die verbale Sprache bezogen, aber das bedeutet ja auch zum Beispiel, dass kulturelle Gepflogenheiten auch vom Gegenüber verstanden werden.
Mhm.
Und es gibt Mentalitäten, die einfach mehr gestikulieren als andere. Und dann kann auch das im Sinne einer Sprache, die nicht identisch gesprochen wird, falsch verstanden werden.
Okay, ja, jetzt, also der Hinweis ist auf jeden Fall nochmal verständlich für mich. Ich finde generell, das Thema Kommunikation hat mich irgendwie in den letzten Wochen sehr begleitet, also so ganz unbewusst. Und als ich dann gestern so geschaut habe, was wir heute aufnehmen wollen, habe ich mir gedacht, Mensch, ich kann irgendwie total viel dazu gerade bringen. Und vor allem eben auf den Fokus der nonverbalen und paraverbalen Ebene, weil du hast es ja jetzt schon erklärt, dass du es gar nicht so meinst, aber ich finde, für viele heißt es immer, ja, das habe ich doch gar nicht so gesagt. Ja, das hast du, vielleicht deine Worte waren nicht so, aber dein Ton entsprechend oder du hast es mit der Gestik ganz klar so unterstrichen, dass ich es beispielsweise als Appell oder als starke Kritik vernommen habe. Und mir sind da gleich so zwei Sprichwörter eingefallen, dass eben das Non- und Paraverbale total wichtig sind. Man sagt ja beispielsweise, der Ton macht die Musik.
Das stimmt. Und damit meinst du wahrscheinlich auch ein Stück weit Betonung, Intonisation.
Ja.
Ja. Vielleicht kannst du aber, ich würde ganz kurz einen kleinen Rückschritt machen, vielleicht kannst du für unsere geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer den Begriff paraverbal nochmal einordnen, weil nonverbal, das ist, glaube ich, den meisten klar, ne? Also nicht verbale Dinge, Mimik und Gestik, wobei ich denken würde, Mimik und Gestik sind nicht explizit nur nonverbal, sondern möglicherweise auch paraverbal, oder ordne du es mal ein?
Im Sinne, also auf der paraverbalen Ebene schauen wir wirklich, wie ist die Lautstärke, wie ist die Aussprache, wie ist der Ausdruck?
Okay, also paraverbal, para als Silbe für, dafür steht ja para, bedeutet, ich gucke mir im Prinzip die Bedingungen tatsächlich der verbalen Kommunikation an. Mhm. Oder die Randbedingung würde wahrscheinlich passen. Ne? So würde ich es jetzt interpretieren. Wenn du sagst, Betonung, Lautstärke, dann muss ja erstmal eine verbale Kommunikation stattfinden.
Genau.
Und deren Parameter bewerte ich dann.
Genau, also ich würde, okay. Also man könnte auch fast sagen, dass die nonverbale Kommunikation ohne Ton auskommt. Brauchen wir ja nicht. Ja. Brauchen wir nur uns selbst. Bei verbal brauchen wir auch nur uns selbst. Aber paraverbal und verbal an sich, da haben wir jetzt wirklich schon eine Stimme und einen Ton. Und paraverbal ist eben die Art, wie es transportiert wird. Und ums Verbale geht es ja eigentlich nur um was. Also da ist ja wirklich der Inhalt auch, der vermittelt wird.
Und wenn ich jetzt also sage, das tut mir gut oder das tut mir gut, dann ist allein diese Betonung, da würde man dann vom Paraverbal sprechen. Mhm. Okay.
Das bezieht man dann darauf. Also auch wirklich die Lautstärke. Ja, jeder hat da so ein bisschen so einen anderen Ausdruck. Ist es auch angepasst an die Situation und so weiter und so fort.
Ja.
Dazu hatte ich eben auch noch, also paraverbal war jetzt so ein bisschen der Ton macht die Musik, dieses Sprichwort. Und nonverbal, da beziehen ja viele immer Mimik und Gestik ein. Da finde ich auch, da ist mir der Ausspruch, auf die richtige Haltung kommt es an. Weißt du, was ich damit meine?
Ja.
Also man, ich habe das ganz oft im Unterricht, dass Schüler da so irgendwie so darflätzen und sagen, ich höre doch zu. Ich so, ja, aber wo ist denn, also man muss ja auch in einem Prozess drin sein, um wirklich auch was mitzunehmen und nicht so nur außen. Und wenn ich natürlich schon so darflätze, dann ist es manchmal schwierig, das da wirklich das Gesagte wertfrei auch zu übernehmen. Also ich finde, eine verbale Kommunikation, um wirklich nur den Inhalt zu entnehmen, da muss eben das nonverbale und paraverbale Verhalten sehr gut darauf abgestimmt sein.
Absolut. Mich erinnert das tatsächlich an ja diverse Erfahrungen, die ich auch zum Beispiel hinsichtlich, was sollte man in einem Bewerbungsgespräch tun oder nicht tun oder sagen oder nicht sagen. Und dann wird eben auch ganz oft darüber gesprochen, wie bewege ich mich, ja, wie verhalte ich mich, und das allein schon etwas wie ich lehne mich im Stuhl zurück oder ich lehne mich im Stuhl nach vorne, einfach schon Ausdruck darüber gibt, bin ich interessiert an meinem Gegenüber, an meinem Gesprächspartner, oder lehne ich mich zurück, weil mich das eigentlich irgendwie nur so peripher tangiert und ich mich eigentlich der Situation so etwas entziehen möchte. Ne? Und das ist etwas, das nehmen wir, glaube ich, alle wahr, und ich glaube, wir können, oder oftmals haben wir die Situation schon erlebt, dass wir jemanden, der zwar verbal bei der Sache ist, aber anhand seines Verhaltens und seines Auftretens gut entnehmen können, der hat ja überhaupt keinen Bock gerade auf diese Situation, mein Gegenüber. Und das haben wir, glaube ich, alle schon mal festgestellt.
Ich habe da erst gestern mit meinem Partner drüber gesprochen. Er wurde auf seine Arbeit angesprochen, weil er neulich bei einem Gespräch aufgestanden ist und sich hingestellt hat, so ein bisschen an die Seite. Und da wurde er darauf angesprochen, ob ihn das gestört hat, weil er da so zwischen zwei Personen saß, die eher negativ am Gespräch teilgenommen haben. Also die nicht so zur Problemlösung beigetragen haben, sondern noch mehr Probleme gefunden haben. Sag ich versuche es jetzt mal so zu umschweifen. Und da wurde er gestern eben darauf angesprochen, und dann sagte er mir das abends und sagte, hey, ich musste dann erst mal erklären, dass ich es gar nicht so gemeint habe. Mir ging es einfach noch nicht so gut. Er hatte die Woche zuvor eine OP und hat halt gesagt, ja, es war noch ein bisschen, ja, es war einfach schwierig, so wieder auf Arbeit zu sein, so wieder im Ablauf und da so die ganze Zeit zu sitzen. Und ich habe das überhaupt nicht böse gemeint, sondern habe ich wirklich nur an die Seite gestellt, weil ich mir gedachte, okay, ich muss ein bisschen meinen Kreislauf in Schwung bringen, mich hinstellen. Und wie anders das schon wieder von den Beteiligten gedeutet wurde. Und das ist eben auch, also verbal, was man hört, da sagt dann immer jeder, das hast du doch gar nicht gesagt. Ja, aber wenn man dann eben aus einer Situation heraustritt oder dann vielleicht auch manchmal, man beschreibt das häufig als so pampig antwortet, dann kommt es halt schnell rüber, als wollte man eigentlich was anderes sagen, aber hat das nur freundlich kurz so umschrieben.
Ja, das wirft in mir wieder diesen Satz auf, dass man eben nicht kommunizieren kann.
Ja.
Also egal, was man tut, auch wenn man nichts sagt,
ist
es auch eine Form von Kommunizieren.
Ja.
Ja, wenn ich gefragt werde und aktiv, bewusst keine Aussage dazu treffe, dann ist das meistens im Kontext der Situation Aussage oftmals genug.
Mhm.
Ja, und auch da vielleicht in dieser Situation, wobei natürlich dann das Verhalten eines Partners ja an sich mit dem Diskurs nichts zu tun hatte, sondern eigentlich externe Gründe hatte, aber die wurden vermeintlich internalisiert, also sein Verhalten wurde, die Ursache dafür wurde internalisiert, weil er es nicht kommuniziert hat.
Ja. Genau, weil er es nicht kommuniziert hat. Und dann ist auch wieder die Frage, sollte man es kommunizieren und damit einen anderen Kommunikationsprozess unterbrechen? Also wenn gerade Leute auch in einem Gespräch sind und so weiter. Also es ist auch immer die Frage, welches Wort ist manchmal zu viel gesagt und welches an anderer Stelle zu wenig. Weil wenn das natürlich auch Leute beschäftigt hat, dann, dass er beispielsweise aufgestanden ist, dann wäre es doch besser zu sagen, hey, mir geht's gar nicht gut, ich stelle mich kurz an die Seite. Und ich stelle mich kurz hin, dann hätte gar keine Fragen mehr aufgeworfen.
Aber es scheint ja in der Situation auch nicht so von Interesse gewesen zu sein, dass die beteiligten Personen ihn in dem Moment fragen, warum er jetzt aufsteht. Sondern immer erst hinterher.
Ja, das ist
das ist halt auch so eine Frage.
Genau.
Und das ist auch was ganz oft vorkommt, dass wir keine offene Kommunikation pflegen, leider.
Ja, ja.
Sondern wenn, dann wird hinterher, im besten Falle wird hinterher noch konstruktiv drüber gesprochen. Und dann wird vielleicht unter vier Augen, wenn man den anderen, die Person vielleicht auch in der Situation vor einer Gruppe von Menschen nicht bloßstellen will, kann ja auch sein, wird dann gefragt, du sag mal, warum bist denn wir da jetzt aufgestanden?
Ja, stimmt.
So, um aber das auch zu verstehen. Und nicht mit dem Gedanken, der wollte uns da jetzt irgendwie, der hat uns damit auch kritisiert, nonverbal kritisiert. Das wäre ja noch die beste Herangehensweise.
Ja.
Aber meistens wird es ja immer eher negativ ausgelegt.
Ja.
In dem Moment, wo wir nicht wissen, warum eine andere Person so handelt. Ne? Wir hatten gerade selber, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, eine Situation. Ich habe eine Reaktion gezeigt, eine nonverbale. Und du hast dich möglicherweise oder hast direkt gedacht, ich lege etwas negativ aus.
Mhm.
So, dabei ist das oftmals gar nicht so.
Mhm.
Das ist erstmal ein Zeichen von Irritation. Wenn wir, gerade wenn mir, ich sag das jetzt mal so, die Gesichtszüge entgleiten, dann ist das gar nicht immer direkt, oh Gott, so ein Quatsch, sondern erstmal so ein, hä, warum? Also erstmal so ein Zeichen des Verstehenwollens. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, auch an der Uni in Vorlesungen, weil ich eben jemand bin, dessen ja Gesichtszüge scheinbar öfter entgleiten. Und es gibt Menschen, ich versuche das auch in meinem Unterricht, dafür sensibel zu sein, weil daran kann man auch ganz viel ablesen. Wenn man sowas dann sieht, dann wird man auch aktiv gefragt. Oder wie ich versuche dann auch aktiv zu fragen. Ich habe auch so ein, zwei Schüler, die dann auch so die Augenbrauen zusammenschieben und irgendwie irritiert gucken. Und dann weiß man, da kann man zumindest mal nachfragen.
Ja, und ich finde, was du auch gerade sagst, Kommunikation ist halt auch wirklich, wenn es auf verschiedenen Ebenen stattfindet, auch nicht unbedingt, ja, gewinnbringend. Weil wenn ich das Gefühl habe, dass mich jemand kritisiert und mir damit so ein bisschen auf mich herabschaut, dann fühle ich mich direkt angegriffen. Wenn ich aber das Gefühl habe, man kritisiert mich oder bringt etwas an auf Augenhöhe, sagt mir etwas, dann ist es ja schon wieder völlig okay. Und meistens reagiert man ja dann über, wenn einer was sagt oder wenn es nur das Stirnrunzeln ist, wenn man sich selbst gar nicht so einig ist mit einer Sache.
Genau. Wenn man eine eigene Verwunderung empfindet.
Genau. Und also wirklich dieses so ein bisschen so, selbst so ein bisschen unsicher sein. Und ich finde jetzt zu dem davor, da hast du noch einen ganz spannenden Punkt aufgemacht. Du hast ja gesagt, es geschieht häufig alles danach, wenn es überhaupt danach geschieht. Also eigentlich ist ja Kommunikation etwas, was im Moment geschieht. Also es ist wirklich, das hat einen Gegenwartsbezug. Man erinnert sich auch immer mal daran, in der Vergangenheit habe ich mal dieses und jenes Gespräch geführt, aber da, wo sie stattfindet, das ist das jetzt, die Gegenwart. So. Und wir tragen es manchmal so weit mit in die Vergangenheit, in die Zukunft, obwohl wir ja gar nichts mehr daran ändern können. Also was gesagt wurde, wurde gesagt. Und was getan wurde, wurde getan. Und ich denke auch, da muss ich wirklich auch was ändern in der Kommunikation der Mitmenschen. Und ich habe dich ja vorhin gefragt, ob du dich als Menschen zeichnen würdest, der gut kommunizieren kann. Ich habe da tatsächlich auch so für mich mal drüber nachgedacht und gerade jetzt mit Hinblick darauf, sich in der Zukunft noch Gedanken darüber zu machen. Ich finde, dass meine Kommunikation auf der Beziehungsebene auf jeden Fall ausbaufähiger ist, weil ich häufig mit Sarkasmus und Ironie arbeite, aber das nicht von allen Menschen gleichermaßen verstanden wird. Und mir geht es dann häufig sehr stark noch durch den Kopf, ein paar Stunden später, dass ich so drüber nachdenke, oh, haben die das jetzt wirklich als Spaß verstanden? Haben die das jetzt so mitbekommen, wie ich das gemeint habe? Und dann bin ich wirklich in diesem Zukunftsding drin und denke dann noch über vergangene Sachen nach.
Ja, verstehe ich, weil das immer auch bedeutet, wenn wir eine Form von Kommunikation wählen, und ich meine damit jetzt insbesondere paraverbaler Kommunikation, wenn ich zum Beispiel immer in einer gewissen Art zynisch, ironisch, sarkastisch, das ist ja auch so sowas, womit viele Menschen kommunizieren, wenn ich so nach außen auftrete, dann werde ich natürlich von Menschen auch in einer bestimmten Art und Weise wahrgenommen. Nämlich als möglicherweise als jemand, der alles in einer gewissen Art und Weise nicht unbedingt ernst nimmt, zum Beispiel.
Ja.
Und wenn ich aber gar nicht so wahrgenommen werden möchte und hinterher feststelle, und deswegen ist das, finde ich, immer ein guter Ansatz, wenn man hinterher reflektiert, auch sich selbst, aber auch vielleicht das, was jemand anders gesagt hat, und hinterher nochmal überlegt, okay, warte mal, der hat das so gesagt oder ich habe das so gesagt, das könnte man auch so und so und so verstehen.
Mhm.
Das ist doch schon mal ein erster Schritt, besser darin zu werden, in künftigen Situationen direkt gleich so zu kommunizieren, wie man auch kommunizieren möchte. Ja?
Ja.
Denn wenn man sich nicht hinterher Gedanken macht, dann kann man auch keine Verbesserung stattfinden lassen.
Das stimmt, aber es sollte jetzt dann auch nicht so zu ganz großen Gedankenstürmen führen und sich sagen, oh nee, ich hätte das jetzt unbedingt anders machen müssen. Also ja, vielleicht als Learning, aber das sollte jetzt nicht immer wieder passieren. Man sollte sich jetzt nicht jeden Abend vom ganzen Tag alle Gespräche durchgehen und sich immer wieder sagen, oh, das hätte ich da anders machen können und dieses und jenes. Aber das finde ich auch, dann hängt man zu sehr in der Vergangenheit fest. Natürlich den Impuls für die Zukunft da rausnehmen, aber auch sich trotzdem offen einfach gegenüber neuen Situationen sein, also sich da öffnen.
Ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also im Prinzip sich nicht so sehr dann doch an der Vergangenheit aufhalten, aber so ein Stück weit daraus lernen. Aber ich finde es halt einfach trotzdem wichtig und ich glaube auch, manchmal geht es gar nicht anders, weil diese Kommunikation, du sagtest ja schon selber, die findet auf so vielen Ebenen statt. Erstmal geht es ja um den verbalen Inhalt, um den es eigentlich oftmals gehen sollte. Also wenn wir wirklich im Bereich, im Berufsbereich und in der Arbeitswelt, aber auch vielleicht in Schule sind, natürlich können wir die persönliche Ebene oftmals nicht davon trennen. Aber eigentlich soll ja im Kern der Kommunikation, sollen ja fachliche Dinge stehen.
Ne?
Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte und wenn ich jemanden bewerte, was ja nun auch beruflich wie auch schulisch zum Beispiel vorkommt, dann soll es ja eigentlich um die Sache gehen und ich will nicht die Kommunikation an der Person oder an meiner Beziehung zu der Person orientieren. Und trotzdem gelingt uns das natürlich nicht immer. Ne? Einfach, weil wir selber manchmal einen schlechten Tag haben oder eine schlechte Situation und dann nervt mich der Kollege aber heute doch und dann kritisiere ich zwar eigentlich sachlich, aber muss dann eben auch noch einen kurzen Seitenhieb, der persönlich ist, mit einschieben. Und so passiert Kommunikation auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und das lässt sich in der Situation gar nicht immer alles so verarbeiten, so dass ich gar nicht immer in der Situation in der Lage bin, auf jedes Detail einzugehen.
Natürlich nicht.
Und dann denke ich drüber nach und dann denke ich drüber nach und dann fällt mir hinterher auf, warte mal, er hat das doch so und so gesagt. Oder ich habe das so und so, also mir geht es oft so, dass ich dann hinterher überlege und dann feststelle, okay, das, was ich da so und so gesagt habe, das kann man auch ganz anders verstehen, als ich das gemeint habe.
Ja.
Und da trifft eigentlich wieder, finde ich, dieser Satz zu Kommunikation ist immer das, was ankommt. Das muss man, dem sollte man sich zumindest bewusst sein.
Ja, also mir fallen gleich zwei Sachen ein zu diesen Dingen, die du eben gesagt hast. Also erstens, du hast ja vorhin schon das erste von Watzlawicks 5 Kommunikationsaxiomen angesprochen, und zwar man kann nicht kommunizieren. Und das zweite Axiom ist tatsächlich, jede Kommunikation hat eine Inhalts- und eine Beziehungsebene. Wir können das nicht trennen. Also Schulz von Thun hat in seinem 4-Seiten-Modell sogar 4 Seiten aufgeführt, aber schauen wir uns jetzt erstmal diese beiden an. Und das, was du gerade gesagt hast, fand ich wirklich ganz maßgeblich. Man kann ein Gespräch führen, sagen wir mal, heute jetzt führen wir ein Gespräch mit unserem Kollegen über einen bestimmten Ablauf. Er erklärt mir was. Ist ganz normal, dass er mir was erklärt, weil ich bin erst neu, ich kenne auch nicht alle Abläufe. Jetzt haben wir festgestellt, wir schauen beide gern Fußball und treffen uns abends immer mal zum Fußball schauen und sind richtig cool miteinander. Und in 2 Wochen frage ich ihn nochmal was und alles super. Der erklärt mir das wieder und sogar so einen kleinen, also er neckt mich sogar ein bisschen damit, ist wie beim Derby von so und so. Versucht
okay.
So Bezüge zu finden.
Ja.
So. Dann schauen wir wieder das nächste Mal Fußball miteinander und dann haben wir in einen riesigen Streit aus über den Schiedsrichter. Ich finde, er hat richtig entschieden, er sagt, er hat nicht richtig entschieden. Danach sprechen wir eher auch weniger auf Arbeit zusammen und jetzt frage ich ihn wieder. Er soll mir mal was erklären. Auf einmal ist er so richtig, so wie ich ihn kritisiert habe in der Situation mit dem Schiri, das drückt er mir jetzt richtig auf Arbeit rein. Er will mir das eigentlich gar nicht mehr erklären. Er sagt, das ist doch selbstverständlich. Das hast du doch auch gesagt beim Schiri, dass das selbstverständlich ist. Der macht doch auch seinen Job und so weiter und so fort. Also Erwin, ich möchte dir daran an diesem Beispiel erklären, dass wirklich Kommunikation, also egal was ich erkläre, es ist immer die Beziehung zwischen den Menschen. Und deswegen ist es auch richtig schwierig und ich glaube auch ein ganz, ganz langer Lernprozess, professionell zu kommunizieren. Also wirklich auch zu Menschen, und man wird nie alle Menschen mögen, wo man von vornherein vielleicht so ein hat, so denkt man sich ja manchmal so, oh nee, der schon wieder, dass man immer trotzdem freundlich offen aufgeschlossen ist und seine Kommunikation verbal, paraverbal und nonverbal abstimmt. Und der Kollege dürfte dann eigentlich auch nicht dem anderen Kollegen etwas an Informationen verwehren oder ihm nicht ordentlich erklären, weil die beiden einen Streit über einen Schiedsrichter beim Fußballspiel hatten.
Ja, das ist eine Frage von Professionalität. Mhm. Ne? Das ist eine Frage von Professionalität. Und ja, im besten Falle muss man in der Lage sein, wenn man professionell kommuniziert, die Beziehungsebene so weit wie möglich herauszudrängen und opportun zu sein. Ja. Man muss sich an der Sache orientieren und ja, konstruktiv am Kontext eben kommunizieren, nonverbal, paraverbal und verbal.
Mhm. Weil ich finde, im schlimmsten Fall diese Situation jetzt, der Kollege, der Hilfe braucht, der neu ist, der wird entweder mit dem anderen keinen Fußball mehr schauen, also dass deren Beziehungsebene, diese private Beziehungsebene verloren gegangen ist, oder er wird sich nie wieder trauen, da seine ehrliche Meinung zu sagen. Und ich meine, Kommunikation findet auf verschiedenen Ebenen statt, aber eben auch in verschiedenen Situationen. Und man muss das natürlich klar trennen können, ob ich jetzt abends auf der Couch mit einem Bier und einer Chipstüte sitze oder im Lagerraum bin und da vielleicht auch mit hochkomplexen Vorgängen zu tun habe. Und eine Sache ist mir noch aufgefallen bei deinen Ausführungen vorhin. Wir hatten uns da neulich mal drüber unterhalten. Ich hoffe, ich darf das jetzt teilen. Da ging es auch so um Gespräche und da hast du gesagt, dass du häufig im Kopf Gespräche schon vorführst, dass du dir schon überlegst, was du sagen wirst.
Ja.
Das finde ich ganz interessant. Ich mache das auch ab und an. Ich versuche aber wirklich davon wegzukommen, weil ich finde, es kostet mir erstens sinnlos viel Zeit und zweitens mache ich mir Gedanken über Dinge, die dann überhaupt nicht eintreten, weil die Situation das gar nicht hergibt und weil das gar nicht zu diesem Gespräch auf dieser Grundlage kommt.
Also weil das Gespräch im Detail anders abläuft oder weil das Gespräch an sich nicht stattfindet?
Weil das Gespräch im Detail anders abläuft.
Ja, ist halt auch immer eine Frage von Erfahrung, vielleicht auch mit der Person, mit dem Gegenüber und mit solchen Situationen. Also das ist ja auch was, das sucht man sich, oder ich suche mir das nicht unbedingt aus, das ist eher so eine zwanghafte Störung wahrscheinlich. Aber ich finde schon, dass einem das helfen kann, sich auf Dinge vorzubereiten, auf Eventualitäten. Ja.
Okay.
Mich erinnert das auch so ein bisschen an die eine oder andere Vorlesung, wenn man überlegen soll, wie könnten Schüler reagieren auf bestimmte Fragen, was könnten die für Antworten geben, wie reagiere ich dann wieder und so. Da ist eine gewisse Parallelität oder eine gewisse Analogie da. Aber ich glaube schon, dass das mir teilweise hilft, mir vorher diese Gedanken zu machen. Ja.
Ja. Ist ja okay, aber ich sage, also mich verunsichert es eher noch. Und dann manchmal denke ich mir dann nach einem Gespräch, wo ich mir ewig Gedanken gemacht habe, mir Sätze zurechtgelegt habe, oh, das war doch jetzt gar nicht so schlimm, das ist ja jetzt ganz anders abgelaufen.
Ja, gut, aber dann ist gut, dass wir nochmal drüber sprechen, weil es ist jetzt nicht, also sicherlich gibt es auch den einen oder anderen Satz, womit man das einleitet, um das schmissig einzuleiten, ja, worum es jetzt gehen soll. Aber du hast schon recht, das verläuft nie so, wie man sich das vorstellt und deswegen kann man sich das nicht im Kopf vorskripten. Aber es gibt einem einfach overall so eine gewisse, ein gewisses, oder mir gibt es ein gewisses Sicherheitsgefühl, mit der Situation, dieses Thema, diese Person, eine gewisse Vertrautheit schon zu haben, wenn es auch nur quasi ein monologisierter Dialog ist, wenn man so will. Es ist besser als so eine ganz ungeplante, unvorhersehbare Situation. Das ist es eher. Es ist nicht, dass ich Satz für Satz weiß, jetzt sage ich das, jetzt sage ich das, jetzt sage ich das, sondern es ist eher ein sich vertraut machen mit dieser Gesprächssituation.
Okay, interessant. Also gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Ich würde gerne so ein bisschen überleiten in so ein paar Anregungen, die wir den Zuhörern und Zuhörern mitgeben können. Das habe ich zweimal Zuhörer, glaube ich, gesagt, die wir den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben können. Ich merke auch an so einem Tag, wo ich schon viel gesprochen habe, wie heute, fällt es mir manchmal schwer, dann wirklich noch auch viel zu kommunizieren. Aber es wäre schon ein Pfeiler von guter Kommunikation, und zwar, dass in einem guten Gespräch Themen nicht immer auf sich bezogen werden und eigene Beispiele auch angeführt werden, sondern dass eine gute Kommunikation auch ein gutes Zuhören ausmacht.
Absolut. Da würde ich dir zustimmen. Und das ist was, das habe ich tatsächlich an der Uni in so einem Modul mal gelernt.
Cool.
Da mussten wir so ein, ich weiß gar nicht mehr, was das ist, so ein psychologisches Modul Beratungsmodul. Und da geht es ja eher drum, in Beratung geht es ja drum, ist ja mehr dein Bereich als mein Bereich, aber geht es ja drum, dass der Beratende eigentlich eine Lösung für sich findet und ich ihm nicht sage, was er machen soll. Und da gehört eben aktives Zuhören dazu. Ne? Echtheit war da auch so ein Thema.
Und dass man eben auch gute Kommunikation oder ein gutes Ergebnis durch Kommunikation erzielt, nicht indem man jemanden Antworten vorgibt, sondern indem man ihm die richtigen Fragen stellt. Und das, finde ich, ist was, was sich ja auf jeden Fall auch auf die Arbeitswelt anpassen lässt. Nicht immer so durch Hektik und Stress sagen, du machst es jetzt so, du machst es jetzt so, du machst es jetzt so, sondern wirklich auch im Hinblick auf das ressourcenorientierende Arbeiten auch mal die Leute fragen, hey, was kannst du gut? Was denkst du, sollten wir jetzt als nächstes machen, um in diesem Prozess voranzuschreiten? Das hat ja auch was mit einer Form von Wertschätzung zu tun. Und gleichzeitig auch was mit einer Form von Öffnung. Ich weiß, okay, ich werde gebraucht, benötigt, weil ich kenne die Handlungsweise, das Vorgehen und so weiter und so fort.
Ja, das bedingt aber auch oder setzt voraus, dass auch eine gewisse Kommunikationspolitik bekannt ist und routiniert durchgeführt wird. Weil in den allermeisten Fällen, wenn man so kommuniziert, ne, also jemand kommt zu dir, ein Kollege, der irgendwie neu ist und fragt dich, dann erwartet der wahrscheinlich in den allermeisten Fällen einfach eine Antwort. Na, du musst da und da gucken. Wenn du dem aber begegnest mit, na, wie würdest du denn rangehen? Ja, wie wir das ja auch manchmal so machen würden. Im Sinne von, lehre ihn zu fischen und wirf ihm nicht den Fisch vor den Kopf, so, ne? Sondern, ja, wie würdest du denn rangehen? Das kann, wenn das nicht trainiert ist und nicht gewohnt ist, kann das oberlehrerhaft rüberkommen. Ja, komm, jetzt sag's mir halt. Sondern, ne? Verstehst du, was ich meine?
Definitiv, das hat schon was mit der Art und Weise zu tun, wie wir auch mit Kommunikation aufwachsen. Ist meine Meinung immer etwas wert? Sind Leute überhaupt daran interessiert?
Absolut.
Was meine Vorgänge sind, wie ich mir das vorstelle. Und dieses, also ich habe das in dem Podcast Betreutes Fühlen, da war jetzt tatsächlich die letzte Folge, letzte Woche, Kommunikation ist alles, so gelingt sie besser. Und da wurde ein super Kommunikator, so wird er in den USA bezeichnet, der ist auch bei der Polizei und beim FBI und so dort überall tätig. Er wurde wirklich gefragt, hey, woher kannst du das? Könntest du uns irgendwie gefühlt so einen Ratgeber schreiben und uns sagen, wie können wir richtig kommunizieren lernen? Und da sind tatsächlich so ein paar Professoren und so weiter zu ihm gegangen. Also Leon und Atze haben dieses Beispiel aufgeführt. Und dann hat er gesagt, naja, es bringt jetzt nichts, wenn ich euch sage. Ich mach's einfach mal mit euch. Und dann saß er da mit den Leuten und er hat wirklich innerhalb von 5 bis 10 Minuten total viel, also auch so richtig harten FBI-Agenten und auch krassen Professoren rausbekommen, weil er sich einfach total auf ihre Ebene begeben hat und die richtigen Fragen gestellt hat. Und schon war das Gespräch im Laufen, die Leute haben Gemeinsamkeiten, Unterschiede gefunden und sie haben, ohne dass das irgendein Ziel hatte, sondern sie wollten ja eigentlich wissen, wie kann man richtig kommunizieren, haben sie gesprochen, er hat nichts gemacht, hat gesagt, so funktioniert Kommunikation. Und das fand ich total interessant, so als Ansatz, sich auch wirklich in den Fokus zu rücken, dass dieses Zuhören, es hat auch in einer Form was mit Respekt zu tun, aber eben auch ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler von guter Kommunikation ist. Und ich merke auch, dass ich mir da manchmal noch eine Scheibe von abschneiden kann. Wie ich auch vorhin zu dir gesagt habe, ich stelle teilweise Fragen, damit ich was gesagt habe und gehe dann aus dem Raum raus. Das ist so ein bisschen so mein Freizeitverhalten, wenn ich mit Leuten Gespräche führe, weil ich noch 100 andere Sachen nebenbei mache. Und das finde ich teilweise richtig doof. Weil, wenn ich jemandem eine Frage stelle, dann finde ich das eigentlich auch respektvoll. Und wenn es nur ist, fährst du jetzt viel mit dem Fahrrad? Mir anzuhören, ja, nein, vielleicht oder ich würde gerne aber, weil sonst kann ich mir die Frage sparen.
Und das ist nämlich die Frage, was findet bei mir im Kopf statt, während ich in dieser Situation des Kommunizierens bin? Und wenn man, ich überspitze das jetzt mal, aber so stelle ich mir das vor bei dir, so wie du irgendwie 12 Tabs auf hat, und permanent am Multitasken ist, egal wo man ist und was man gerade macht, weil man Hans Dampf in allen Gassen mäßig noch 3 andere Sachen heute vorhat, überspitzt formuliert, dann fällt es, glaube ich, aber wirklich einigen Menschen schwer, im Jetzt, in der Situation zu sein und sich auf ehrliche Kommunikation auch einzulassen. Das glaube ich schon. Und das ist was, um Gottes Willen, das muss und musste ich auch sicherlich lernen. Ich glaube, da bin ich auch besser geworden. Aber das fällt einem manchmal auch nicht so leicht, ne? Weil man dann eben zwar eine Frage stellt und irgendwie an einer Kommunikation partizipiert, aber irgendwie hat man doch noch wogegen man sich auch gar nicht unbedingt wehren kann. Entweder steckt man noch in der Vergangenheit, weil man noch über Dinge nachdenkt, die passiert sind, oder man ist schon planerisch im Voraus und dann kriegt man doch nur die Hälfte mit von dem, was das Gegenüber einem sagt. Und dann kommt dieser übliche Satz, du hörst mir ja schon wieder nicht zu.
Genau. Und was das Ganze noch erschwert hat, finde ich absolut, ist die digitale Kommunikation, die hinzugekommen ist. Weil wir können ein Tab oder bei mir 12 geöffnet haben, einen WhatsApp, einen Instagram, den nächsten in Gmail, den nächsten in den Mails von der Schule und so weiter. Und schreibe ich da kurz zurück, ehe meine Freundin mir antwortet, gehe ich da kurz rein, mache das kurz und so weiter. Man ist ja gar nicht mehr zwingend darauf angewiesen, nur einem Gespräch zu folgen. Und wie oft habe ich mich auch vor Jahren, mittlerweile mache ich das nicht mehr, ich klopfe mal auf Holz, also ich hoffe, dass ich nicht mehr mache, ertappt, dass ich bei Freunden war, Zeit mit denen verbracht habe, die mir irgendwas erzählt haben und ich nebenbei am Handy hing und eigentlich gefühlt mit anderen Dingen beschäftigt war. Wo ich mir denke, das ist ein ganz, ganz großer Schaden an der Kommunikation untereinander.
Ja, man kriegt dann halt nichts mit. Man verbringt zwar quasi Zeit miteinander, aber man hat halt nichts voneinander.
Ja, auch die Kommunikation, egal ob die, die ich dann in der realen, als auch die, die ich in der virtuellen Welt führe, ich bin ja nirgendwo 100% da. Also das macht ja überhaupt keinen Sinn. Es ergibt viel mehr Sinn und mittlerweile mache ich das tatsächlich so, dass ich mir zum Beispiel abends eine Viertelstunde Zeit nehme und da meine ganzen Nachrichten bei WhatsApp und Co. beantworte. Und heute habe ich auch schon mal in die E-Mails reingeschaut, da habe ich mir rot markiert, worauf ich heute noch antworten will. Aber in dem Moment ad hoc blieb einfach keine Zeit dafür und dann habe ich das erstmal wieder weggeschoben. Also das ist wirklich, sich auch auf eine Sache zu konzentrieren, neben wieder dem Respekt, der, finde ich, da auch immer an erster Stelle mitsteht, ist es wirklich auch einfach diese Wertschätzung, die man Menschen gegenüberbringt und auch dieses, ich finde es unhöflich, wenn man auch Leuten dann immer nochmal Fragen stellt, was hast du gesagt? Kannst du es nochmal wiederholen und so weiter? Dann denke ich mir, nee, dann hör mir zu. Also jetzt auch unabhängig von Schule, aber wenn dann einfach 100 Nachfragen kommen, dann hör mir halt gleich richtig zu.
Und da, also das wirft in mir eine Frage auf, aber eine Sache würde ich dazu noch sagen. Und auch in dieser Situation, wenn man das merkt, man ist gerade total abgelenkt, dann muss man auch kommunizieren. Und dann wird das, als meine Erfahrung, auch in den allermeisten Fällen vom Gegenüber verstanden, wenn man sagt, du, warte mal ganz kurz. Ich muss gerade mal jetzt ganz wichtig noch irgendwie antworten, weil ich will dir auch zuhören. Gib mir 2 Minuten und dann bin ich für dich da. Das ist natürlich schon auch für das Gegenüber irgendwie blöd, ne? Eine kleine Form von Respektlosigkeit, weil man nicht jetzt bei dieser Person ist, beim Gesprächspartner. Aber es ist zumindest eine ehrliche Art der Kommunikation, die Offenheit einfach demonstriert. Das ist Punkt 1. Punkt 2, was du gesagt hast, dass wir in der tatsächlichen Begegnung uns trotzdem ablenken lassen vom digitalen Kommunikationsmittel. Das zeigt eben, wozu das eigentlich verkommen ist, muss man fast sagen. Weil normalerweise sollen die Dinger, Smartphones und andere Sachen, Hilfsmittel sein, um Kommunikation zu verkürzen. Das heißt, eigentlich sollte ein respektvolles, jetzt in der Situation verbal vis-à-vis, würde man sagen, also von Angesicht zu Angesicht kommunizieren, das muss Priorität haben. Aber das haben wir teilweise einfach ein bisschen verloren. Ja. Dadurch, dass wir diese Dinger irgendwie permanent dabei haben, die Smartphones. Und dann wiegen wir das manchmal schwerer, obwohl das nicht der Fall sein sollte.
Also nicht nur das dabei haben, also dieses ständige erreichbar sein. Man kann nicht ständig gut kommunizieren, hatten wir schon. Es kommt auch auf Tagesform und so weiter an. Aber natürlich auch, also das, was es eigentlich sollte, ist Kommunikation erleichtern und es hat eigentlich Kommunikation erschwert. Also wenn ich mir nur mal WhatsApp-Chats anschaue, wie da teilweise ohne Punkt und Komma geschrieben wird. Das jetzt hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass ich Wert auf richtige Orthographie lege, sondern einfach auch dieses Verschlucken von wichtigen Wort- und Satzbestandteilen. Diese wirklich, das sind ja alles nur noch Ellipsen, kurze aneinanderhängende Sätze oder irgendwelche erfundenen Sachen, die dann auch nur in der Insidersprache oder in der Jugendsprache erkennbar sind. Und dann wird auch auf einen Smiley so viel Bedeutung gelegt, dabei sieht der andere das schon wieder ganz anders, wo ich mir denke, da ist man irgendwie, also ich finde eigentlich, nur wer vis-à-vis in echt gut kommunizieren kann, für den ist eigentlich die digitale Kommunikation was, digitale Kommunikationsmittel. Weil der schafft das, auch runtergebrochen, in kurzen Sätzen, ohne dass er das para- oder nonverbal unterstreicht, zu sagen, was er möchte. Aber jemand, dem das schon so schwer fällt, der wird das so noch viel schwieriger hinbekommen.
Weil er noch viel weniger Ebene zur Verfügung hat.
Ja. Genau.
Und was natürlich auch diese Art der Kommunikation, ne? Also wir haben jetzt, glaube ich, eine ganz gute Überleitung von der tatsächlichen zwischenmenschlichen direkten Kommunikation zur auch digitalen Kommunikation. Was das auch mit sich bringt, ist, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, eine Verdichtung. Im Grunde genommen eine Kommunikationsverdichtung. Mhm. Denn während ich sonst Kommunikation zeitdiskret durchgeführt habe, wir treffen uns jetzt für 2 Stunden, kommunizieren, dann machen wir uns vielleicht noch einen Termin aus, wann wir uns wiedersehen, und dann kommunizieren wir aber nicht mehr. Mhm. Aber dann sind wir jetzt in unserer Kommunikation. Passieren dann eben 12 Tabs parallel, also man kommuniziert parallel, aber eben nur häppchenweise mit ganz vielen Personen. Und das führt natürlich auch zu einer Verdichtung innerhalb der einzelnen, ich sag mal, Gespräche. Mhm. Und da kommt dann natürlich auch viel Grütz bei raus. Mhm. Weil man dann noch weniger bei der einzelnen Sache ist.
Mhm. Ja, definitiv. Also ist 100%ig so. Deswegen würde ich gerne nochmal so abschließen mit so 3 Faktoren, die man immer beachten sollte, egal ob man digital kommuniziert, auf welcher Ebene man sonst kommuniziert, und die einfach immer, sowohl im privaten als auch im beruflichen, im super duper professionellen Gespräch einfach berücksichtigt werden sollen. Ich höre gerade ein Hörbuch, das ist etwas spirituell angehaucht, aber da ging es um unter anderem um Sokrates 3,7. Also das geht ganz weit zurück auf Sokrates eben, und der hat so gesagt, alles, was wir so sagen und teilen möchten, sollte durch 3 Siebe gehen. Also wie so Sand, und wirklich das, was unten rauskommt, das sollte man wirklich sagen und kommunizieren und weitergeben. Und das erste Sieb sieht praktisch aus, sprich nur, was wahr ist. Also was wirklich stimmt. In dem Fall, wenn du mir jetzt heute was erzählt hast, was bei dir in der Schule war, und ich das dann nachher zu Hause erzähle, kann ich gar nicht, weil ich weiß nicht, ob es wahr ist. Ich habe es mit eigenen Augen nicht gesehen. Und das ist ja was wir heutzutage auch, wir sehen irgendein Instagram-Reel oder ein Foto oder so, wissen nicht mal, ob das irgendwie mit künstlicher Intelligenz überarbeitet worden, und gerade in den politischen Debatten, wir stehen kurz vor den Wahlen, ist es immer wieder so, oh, hast du von dieser Partei, die hatte dieses Plakat und jenes Plakat, und wenn man das dann nämlich mal zurückverfolgt, wer das eigentlich auch in Umlauf gebracht hat, dann sollte man sich schon fragen, kann das wirklich wahr sein? Also, das wäre so wirklich das erste Sieb. Dann zweitens, dass man sich immer fragt, spricht man was Gutes? Also ist das, was ich jetzt jemandem mitteilen möchte, ist es was Gutes, ist es was Wichtiges? Sollte ich es ihm weitergeben? Und daran knüpft eigentlich das dritte Sieb an. Wenn es wahr ist, wenn es auch was Gutes ist, vielleicht auch was Erfreuliches, ist es überhaupt hilfreich, das Ganze weiterzugeben? Also selbst auch manchmal eine super duper positive Situation, damit kann ich auch manchmal einen anderen Menschen schädigen, wenn es ihm zum Beispiel gerade nicht so gut geht und ich ihm erzähle, oh, ich war jetzt die letzten 3 Wochen im Urlaub und super duper, und ich weiß aber, der Mensch hat finanzielle Probleme und kann sich das nicht leisten, das wäre sein größter Wunsch, dann kann ich mir immer noch die Frage stellen, ist es hilfreich, dem jetzt wirklich von meinem 3 Wochen Strandurlaub zu erzählen, in einem Luxushotel und so weiter und so fort. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr spannender Ansatz, weil wenn wir den immer verfolgen würden, würden wir wahrscheinlich alle viel mehr in uns ruhen, viel weniger reden, aber gleichzeitig die Qualität der Kommunikation würde wahnsinnig steigen und über dieses was machst du, was geht, wie wollen wir das machen, hinausgehen.
Ja, würde ich dir zustimmen. Also Smalltalk würde dann auf jeden Fall unter dem Aspekt dieser 3 Filter oder 7 nicht mehr so stattfinden.
Ich finde ja auch schon der Name Smalltalk. Also ich bin überhaupt kein Freund von Smalltalk. Und ich sage das auch ganz ehrlich, mich interessiert das auch ganz oft nicht bei anderen. Also ich bin wirklich so ein Typ für so tiefgründige Gespräche. Und allein schon Smalltalk, das klingt wie so ein schmaler Pfad, auf dem man sich bewegt, damit man überhaupt irgendwie rüberkommt. Also damit, das ist immer so das Bild, was ich im Kopf habe.
Ja, da ist sicherlich jeder auch ein Stück weit anders. Ich bin da auch nicht unbedingt für zu haben, weil wenn ich mich nur auf so eine Ebene beschränke, finde ich, zeigt das auch immer, dass ich nicht unbedingt Interesse am wirklichen Verstehen des anderen oder an der Erlebenswelt des anderen habe. Ja, kein Interesse. Ja.
Genau. Wenn du nichts mehr hast, würde ich gerne mit einem Zitat abschließen.
Dann mach das, würde ich sagen.
Was auch noch ein bisschen in die spirituelle Richtung geht.
Oh, jetzt bin ich
gespannt. Es ist vom Dalai Lama und ich habe es in meinem Journal entdeckt, und gestern, als ich die Podcast-Folge vorbereitet habe, dachte ich mir, das passt perfekt und rundet das super ab. Also kann man privat, beruflich in jeglichem Kontext der Kommunikation anwenden. Und zwar, wenn du sprichst, wiederholst du nur, was du eh schon weißt. Aber wenn du zuhörst, kannst du unter Umständen etwas Neues lernen. Und der Mensch ist ja angestrebt, sich zu entwickeln, sich weiterzuentwickeln. Und das soll wirklich nochmal so die Motivation sein, manchmal mehr zuzuhören und weniger von sich selbst zu erzählen und preiszugeben.
Ja, ist ein schönes Zitat. Finde ich gut. Finde ich einen guten Abschluss für heute.
Super.
Da haben wir heute, finde ich, wieder gut kommuniziert.
Auf jeden Fall. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
So machen wir das. Also vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Vielen Dank, liebe Franzi.
Ebenso vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Benni, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.